Ohne dass nämlich geklopft worden wäre, öffnete sich mit einem Ruck die Tür sperrangelweit. Etwas Langes und Ungeheures kam herein, stieß einen brummenden Lippenlaut aus und stand mit einem einzigen Seitenschritt mitten vor den Bänken. Es war der liebe Gott. Herr Modersohn war aschfahl geworden und zerrte den Armstuhl vom Katheder herunter, indem er ihn mit seinem Schnupftuche abwischte. Die Schüler waren emporgeschnellt wie ein Mann. Sie pressten die Arme an die Flanken, stellten sich auf die Zehenspitzen, beugten die Köpfe und bissen sich auf die Zungen vor rasender Devotion. Es herrschte tiefe Lautlosigkeit. Jemand seufzte vor Anstrengung, und dann war alles wieder still. Direktor Wuhlicke musterte eine Weile die salutierenden Kolonnen, worauf er die Arme mit den trichterförmigen, schmutzigen Manschetten erhob und sie mit weit gespreizten Fingern senkte, wie jemand, der voll in die Tasten greift. »Setzt euch«, sagte er dabei mit seinem Kontrabassorgan. Er duzte jedermann. Die Schüler versanken. Herr Modersohn zog mit zitternden Händen den Armstuhl herbei, und der Direktor setzte sich zur Seite des Katheders. »Bitte nur fortzufahren«, sagte er. Und das klang genauso entsetzlich, als hätte er gesagt, »wir werden ja sehen, und wehe demjenigen«. Es war klar, warum er erschienen war. Herr Modersohn sollte vor ihm eine Probe seiner Unterrichtskunst ablegen, sollte zeigen, was die Real und der Sekunda in 6 oder 7 Stunden bei ihm gelernt hatte. Es galt Herrn Modersohns Existenz und Zukunft. Der Kandidat bot einen traurigen Anblick, als er wieder auf dem Katheder stand und jemanden zur Wiederholung des Gedichtes »The Monkey« aufrief. Und wie bislang nur die Schüler geprüft und begutachtet worden waren, so geschah es nun gleichzeitig auch mit dem Lehrer. Ach, es erging beiden Teilen schlecht. Das Erscheinen Direktor Wuhlickes war eine Überrumpelung und niemand, bis auf 2 oder 3, war vorbereitet. Herr Modersohn konnte unmöglich die ganze Stunde lang Adolf Totenhaupt fragen, der alles wusste. Da The Monkey in Gegenwart des Direktors nicht mehr abgelesen werden konnte, so ging er jammervoll. Und als die Lektüre von Ivanhoe an die Reihe kam, konnte eigentlich nur der junge Graf Mölln ein wenig übersetzen, weil bei ihm ein privates Interesse für den Roman vorhanden war. Die übrigen stocherten hustend und hilflos zwischen den Vokabeln umher. Auch Hanno Buddenbrook ward aufgerufen und kam nicht über eine Zeile hinweg. Direktor Wuhlicke stieß einen Laut aus, wie wenn die tiefste Seite des Kontrabasses heftig angestrichen wird. Herr Modersohn rang seine kleinen, ungeschickten, mit Tinte besudelten Hände und wiederholte jammernd, »Und sonst ging es immer so gut. Und sonst ging es immer so gut.« Dies wiederholte er noch, als es schellte, verzweiflungsvoll halb an die Schüler und halb an den Direktor gewendet. Aber der liebe Gott stand fürchterlich aufgerichtet, mit verschränkten Armen vor seinem Stuhle und blickte mit abweisendem Kopfnicken starr über die Klasse hinweg. Und dann befahl er das Klassenbuch und schrieb langsam allen denjenigen, deren Leistungen soeben mangelhaft oder gleich null gewesen waren, einen Tadel wegen Trägheit hinein, 6 oder 7 Schülern auf einmal. Herr Modersohn konnte nicht eingeschrieben werden, aber er war schlimmer daran als alle. Er stand da, fahl, gebrochen und abgetan. Hanno Buddenbrook aber war ebenfalls unter den Getadelten. »Ich will euch eure Karriere schon verderben«, sagte Direktor Wuhlicke noch. Und dann verschwand er. Es schellte, die Stunde war aus. So hatte es kommen sollen. Ja, so war es immer. Wenn man sich am meisten ängstigte, so ging es einem wie aus Hohn beinahe gut. Aber wenn man nichts Übles gewärtigte, so kam das Unglück. Hannos Avancement zu Ostern war nun endgültig unmöglich. Er stand auf und ging mit müden Augen aus dem Zimmer, indem er seine Zunge an dem kranken Backenzahne scheuerte. Kai kam zu ihm, legte den Arm um ihn und ging mit ihm, inmitten der erregten Kameraden, die über die außerordentlichen Ereignisse disputierten, auf den Hof hinunter. Er blickte ängstlich und liebevoll in Hannos Gesicht und sagte, »Verzeih, Hanno, dass ich eben übersetzt habe und nicht lieber stillschwieg und mich auch einschreiben ließ. Es ist so gemein.« »Habe ich vorhin nicht auch gesagt, was Patula Jovis Arbore Glandis heißt?« antwortete Hanno. »Das ist nun schon so, Kai. Lass es gut sein. Man muss es gut sein lassen.« »Ja, das muss man wohl.« »Also, der liebe Gott will dir die Karriere verderben. Dann musst du dich wohl da rein ergeben, Hanno. Denn wenn es ein unerforschlicher Wille ist...« »Die Karriere, was für ein liebes Wort.« »Herrn Modersohns Karriere ist nun auch dahin. Er wird nie Oberlehrer werden, der Arme.« »Ja, es gibt Hilfslehrer und es gibt Oberlehrer, musst du wissen. Aber Lehrer gibt es nicht.« »Dies ist nun etwas, was man nicht so leicht verstehen kann, weil es nur für ganz Erwachsene ist und solche, die vom Leben gereift sind. Man könnte sagen, jemand ist ein Lehrer oder er ist keiner. Wie jemand ein Oberlehrer sein kann, das verstehe ich nicht. Man könnte damit vor den lieben Gott oder Herrn Marotzke hintreten und es ihnen auseinandersetzen. Was würde geschehen? Sie würden es als Beleidigung nehmen und dich wegen Unbotmäßigkeit vernichten, während du doch eine sehr viel höhere Meinung von ihrem Beruf an den Tag gelegt hättest, als sie selber besitzen können. Na, lass sie kommen. Es sind lauter Nashörner.« Sie gingen auf dem Hofe spazieren, und Hanno horchte wohlgefällig auf das, was Kai zum Besten gab, um ihn seinen Tadel vergessen zu lassen. »Sieh, hier ist eine Tür, eine Hoftür. Sie ist offen. Da draußen ist die Straße. Wie wäre es, wenn wir hinausträten und ein bisschen auf dem Trottoir umhergingen? Es ist Pause, wir haben noch 6 Minuten, und wir könnten ja pünktlich zurückkehren. Aber die Sache ist die, es ist unmöglich. Verstehst du das? Hier ist die Tür, sie ist offen, es ist kein Gitter davor, nichts, kein Hindernis, hier ist die Schwelle. Und dennoch ist es unmöglich, schon der Gedanke ist unmöglich, auch nur auf eine Sekunde hinauszutreten. Nun, sehen wir davon ab. Aber nehmen wir ein anderes Beispiel. Es wäre gänzlich verkehrt zu sagen, dass die Uhr jetzt ungefähr 11:30 ist. Nein, es kommt jetzt die Geographiestunde an die Reihe. So verhält es sich. Nun frage ich aber jedermann, ist dies ein Leben? Alles ist verzerrt. Ach, Herrgott, wollte die Anstalt uns erst aus ihrer liebenden Umarmung entlassen. Ja, und was dann? Nein, lass nur, Kai, dann wäre es auch noch so. Was soll man anfangen? Hier ist man wenigstens aufgehoben. Seit mein Vater tot ist, haben Herr Stefan Kistenmarker und Pastor Pringsheim es übernommen, mich tagtäglich zu fragen, was ich werden will. Ich weiß es nicht. Ich kann nichts antworten. Ich kann nichts werden. Ich fürchte mich vor dem Ganzen. Nein, wie kann man nur so verzagt reden? Du mit deiner Musik. Was ist mit meiner Musik, Kai? Es ist nichts damit. Soll ich umherreisen und spielen? Erstens würden sie es mir nicht erlauben, und zweitens werde ich nie genug dazu können. Ich kann beinahe nichts. Ich kann nur ein bisschen fantasieren, wenn ich allein bin. Und dann stelle ich mir das Umherreisen auch schrecklich vor. Mit dir ist das so anders. Du hast mehr Mut. Du gehst hier herum und lachst über das Ganze und hast ihnen etwas entgegenzuhalten. Du willst schreiben, willst den Leuten Schönes und Merkwürdiges erzählen. Gut, das ist etwas. Und du wirst sicher berühmt werden. Du bist so geschickt. Woran liegt es? Du bist lustiger. Manchmal in der Stunde sehen wir uns an, wie vorhin einen Augenblick bei Herrn Mantelsack, als Petersen unter allen, die abgelesen hatten, einen Tadel bekam. Wir denken dasselbe, aber du schneidest eine Fratze und bist stolz. Ich kann das nicht. Ich werde so müde davon. Ich möchte schlafen und nichts mehr wissen. Ich möchte sterben, Kai. Nein, es ist nichts mit mir. Ich kann nichts wollen. Ich will nicht einmal berühmt werden. Ich habe Angst davor. Genau, als wäre ein Unrecht dabei. Es kann nichts aus mir werden, sei sicher. Neulich nach der Konfirmationsstunde hat Pastor Pringsheim zu jemandem gesagt, man müsse mich aufgeben. Ich stammte aus einer verrotteten Familie.
Hat er das gesagt?
Fragte Kai mit angespanntem Interesse.
Ja, er meint meinen Onkel Christian damit, der in Hamburg in einer Anstalt sitzt. Er hat sicher recht, man sollte mich nur aufgeben. Ich wäre so dankbar dafür. Ich habe so vielerlei Sorgen und alles fällt mir so schwer. Nehmen wir an, ich schneide mich in den Finger, tue mir irgendwo weh. Es ist eine Wunde, die bei einem anderen in 8 Tagen geheilt wäre. Bei mir dauert es 4 Wochen. Es will nicht heilen. Es entzündet sich. Es wird schlimmer und macht mir unmäßige Beschwerden. Neulich sagte mir Herr Brecht, um meine Zähne sähe es jämmerlich aus. Fast alle seien schon unterminiert und verbraucht. Nicht zu reden von denen, die ausgezogen sind. So steht es jetzt. Und womit werde ich beißen, wenn ich 30, 40 Jahre alt bin? Ich habe gar keine Hoffnung.
So, sagte Kai und schlug eine schnellere Gangart an. Nun erzählst du mir ein bisschen von deinem Klavierspiel. Ich will nämlich jetzt etwas Wunderbares schreiben. Etwas Wunderbares. Vielleicht fange ich nachher in der Zeichenstunde an. Willst du heute Nachmittag spielen?
Hanno schwieg einen Augenblick. Etwas Trübes, Verwirrtes und Heißes war in seinen Blick gekommen.
»Ja, ich werde wohl spielen«, sagte er, »obgleich ich es nicht tun sollte. Ich sollte meine Etüden und Sonaten üben und dann aufhören. Aber ich werde wohl spielen, ich kann es nicht lassen, obgleich es alles noch schlimmer macht.«
»Schlimmer?«
Hanno schwieg.
»Ich weiß, wovon du spielst«, sagte Kai.
Und dann schwiegen beide. Sie waren in einem seltsamen Alter. Kai war sehr rot geworden und blickte zu Boden, ohne den Kopf zu senken. Hanno sah blass aus. Er war furchtbar ernst und hielt seine verschleierten Augen seitwärts gerichtet. Dann schellte Herr Schlemihl und sie gingen hinauf. Es kam die Geographiestunde und mit ihr das Extemporale, ein sehr wichtiges Extemporale über das Gebiet von Hessen-Nassau. Ein Mann mit rotem Bart und braunem Schoßrock trat ein. Sein Gesicht war bleich und auf seinen Händen, deren Poren weit offen standen, wuchs nicht ein einziges Härchen. Dies war der geistreiche Oberlehrer Herr Dr. Mühsam. Er litt zuweilen an Lungenblutungen und sprach beständig in ironischem Tone, weil er sich für ebenso witzig wie leidend hielt. Zu Hause besaß er eine Art Heine-Archiv, eine Sammlung von Papieren und Gegenständen, die sich auf den frechen und kranken Poeten bezogen. Jetzt fixierte er die Grenzen von Hessen-Nassau auf der Wandtafel und bat dann mit einem zugleich melancholischen und höhnischen Lächeln, die Herren möchten in ihre Hefte zeichnen, was das Land an Merkwürdigem biete. Er schien sowohl die Schüler wie das Land Hessen-Nassau verspotten zu wollen. Und doch war es ein sehr wichtiges Extemporale, vor dem alle sich fürchteten. Hanno Buddenbrook wusste nichts von Hessen-Nassau, nicht viel, so gut wie nichts. Er wollte ein wenig auf Adolf Totenhaupts Heft hinübersehen, aber Heinrich Heine, der trotz seiner überlegenen und leidenden Ironie mit gespanntester Aufmerksamkeit jede Bewegung überwachte, bemerkte es sofort und sagte, »Herr Buddenbrook, ich bin versucht, Sie Ihr Buch schließen zu lassen, aber ich fürchte allzu sehr, Ihnen eine Wohltat damit zu erweisen. Fahren Sie fort.« Diese Bemerkung enthielt 2 Witze. Erstens denjenigen, dass Dr. Mühsam Hanno mit Herr anredete, und zweitens den mit der Wohltat. Hanno Buddenbrook aber fuhr fort, über seinem Heft zu brüten und lieferte schließlich ein beinahe leeres Blatt ab, worauf er wieder mit Kai hinausging. Für heute war nun alles überstanden. Wohl dem, der glücklich davongekommen war und dessen Bewusstsein von keinem Tadel beschwert wurde. Er konnte nun frei und wohlgemut bei Herrn Drägemüller im Saale sitzen und zeichnen.
Der Zeichensaal war weit und licht. Gipsabgüsse nach der Antike standen auf den Wandbörtern und in einem großen Schranke gab es allerhand Holzklötze und Puppenmöbel, die ebenfalls als Modelle dienten. Herr Drägemüller war ein untersetzter Mann mit rundgeschnittenem Vollbart und einer braunen, glatten, billigen Perücke, die im Nacken verräterisch abstand. Er besaß zwei Perücken, eine mit längerem und eine mit kürzerem Haar. Hatte er sich den Bart scheren lassen, so setzte er die kürzere auf. Auch sonst war er ein Mann von einigen drolligen Eigentümlichkeiten. Statt der Bleistift sagte er die Blei. Außerdem verbreitete er einen ölig-spirituösen Geruch, wo er ging und stand, und einige sagten, er tränke Petroleum. Seine schönsten Stunden kamen, wenn er vertretungsweise einmal in einem anderen Fache als im Zeichnen unterrichten durfte. Dann hielt er Vorträge über Bismarcks Politik, die er mit eindringlichen, spiralförmigen Bogenbewegungen von der Nase zur Schulter begleitete, und sprach mit Hass und Furcht von der Sozialdemokratie. »Wir müssen zusammenhalten«, pflegte er zu schlechten Schülern zu sagen, indem er sie am Arme packte. »Die Sozialdemokratie steht vor der Tür.« Er hatte etwas krampfhaft Geschäftiges an sich. Er setzte sich neben einen, verbreitete einen heftigen Spiritusgeruch, schlug einem mit seinem Siegelring vor die Stirn, stieß einzelne Wörter hervor wie »Perspektive«, »Schlagschatten«, »Die Blei«, »Sozialdemokratie«, »Zusammenhalten« und enteilte. Kai schrieb an seiner neuen literarischen Arbeit in dieser Stunde und Hanno beschäftigte sich damit, dass er in Gedanken eine Orchesterouvertüre aufführte. Dann war es aus, man holte seine Sachen herunter, der Weg durch die Hoftore war freigegeben, man ging nach Hause. Hanno und Kai hatten denselben Weg, und bis zu der kleinen roten Villa draußen in der Vorstadt gingen sie zusammen, ihre Bücher unterm Arm. Dann hatte der junge Graf Möll noch eine weite Strecke bis zu dem väterlichen Wohnsitz allein zu wandern. Er trug nicht einmal einen Paletot. Der Nebel, der am Morgen geherrscht hatte, war zu Schnee geworden, der in großen weichen Flocken herniedersank und sich in Kot verwandelte. An der Buddenbrookschen Gartenpforte trennten sie sich. Aber als Hanno schon den Vorgarten zur Hälfte durchschritten hatte, kam Kai noch einmal zurück und legte den Arm um seinen Hals. »Sei nicht verzweifelt und spiele lieber nicht«, sagte er leise. Dann verschwand seine schlanke, verwahrloste Gestalt im Schneegestöber. Hanno ließ seine Bücher auf dem Korridor in der Schale zurück, die der Bär vor sich hinstreckte, und ging ins Wohnzimmer, um seine Mutter zu begrüßen. Sie saß auf der Chaiselongue und las in einem gelb gehefteten Buche. Während er über den Teppich schritt, blickte sie ihm mit ihren braunen, nahe beieinander liegenden Augen entgegen, in deren Winkeln bläuliche Schatten lagerten. Als er vor ihr stand, nahm sie seinen Kopf zwischen die Hände und küsste ihn auf die Stirn. Er ging in sein Zimmer hinauf, wo Fräulein Clementine ein wenig Frühstück für ihn bereitgestellt hatte, wusch sich und aß. Als er fertig war, nahm er aus dem Pulte ein Päckchen jener kleinen, scharfen russischen Zigaretten, die ihm ebenfalls nicht mehr unbekannt waren, und begann zu rauchen. Dann setzte er sich ans Harmonium und spielte etwas sehr Schwieriges, Strenges, Fugiertes von Bach. Und schließlich faltete er die Hände hinter dem Kopf und blickte zum Fenster hinaus in den lautlos niedertaumelnden Schnee. Es gab da sonst nichts zu sehen. Es lag kein zierlicher Garten mit plätscherndem Springbrunnen mehr unter seinem Fenster. Die Aussicht wurde durch die graue Seitenwand der benachbarten Villa abgeschnitten. Um 4 Uhr wurde zu Mittag gegessen. Gerda Buddenbrook, der kleine Johann und Fräulein Clementine waren allein. Später traf Hanno im Salon die Vorbereitungen zum Musizieren und erwartete am Flügel seine Mutter. Sie spielten die Sonate Opus 24 von Beethoven. Beim Adagio sang die Geige wie ein Engel, aber Gerda nahm dennoch unbefriedigt das Instrument vom Kinn, betrachtete es missmutig und sagte, dass es nicht in Stimmung sei. Sie spielte nicht weiter und ging hinauf, um zu ruhen. Hanno blieb im Salon zurück. Er trat an die Glastür,
die auf die schmale Veranda führte, und blickte ein paar Minuten lang in den aufgeweichten Vorgarten hinaus. Plötzlich aber trat er einen Schritt rückwärts, zog heftig den cremefarbenen Vorhang vor die Tür, so dass das Zimmer in einem gelblichen Halbdunkel lag, und ging in Bewegung zum Flügel. Dort stand er abermals eine Weile, und sein Blick, starr und unbestimmt auf einen Punkt gerichtet, verdunkelte sich langsam, verschleierte sich, verschwamm. Er setzte sich und begann eine seiner Fantasien. Es war ein ganz einfaches Motiv, das er sich vorführte, ein Nichts, das Bruchstück einer nicht vorhandenen Melodie, eine Figur von anderthalb Takten. Und als er sie zum ersten Mal mit einer Kraft, die man ihm nicht zugetraut hätte, in tiefer Lage als einzelne Stimme ertönen ließ, wie als sollte sie von Posaunen einstimmig und befehlshaberisch als Urstoff und Ausgang alles Kommenden verkündigt werden, war gar nicht abzusehen, was eigentlich gemeint sei. Als er sie aber im Diskant in einer Klangfarbe von mattem Silber harmonisiert wiederholte, erwies sich, dass sie im Wesentlichen aus einer einzigen Auflösung bestand, einem sehnsüchtigen und schmerzlichen Hinsinken von einer Tonart in die andere. Eine kurzatmige, armselige Erfindung, der aber durch die preziöse und feierliche Entschiedenheit, mit der sie hingestellt und vorgebracht wurde, ein seltsamer, geheimnis- und bedeutungsvoller Wert verschafft ward. Und nun begannen bewegte Gänge, ein rastloses Kommen und Gehen von Synkopen, suchend, irrend und von Aufschreien zerrissen, wie als sei eine Seele voll Unruhe über das, was sie vernommen und was doch nicht verstummen wollte, sondern in immer anderen Harmonien, fragend, klagend, ersterbend, verlangend, verheißungsvoll sich wiederholte. Und immer heftiger wurden die Synkopen, ratlos umhergedrängt von hastigen Triolen. Die Schreie der Furcht jedoch, die hineinklangen, nahmen Gestalt an, sie schlossen sich zusammen, sie wurden zur Melodie, und der Augenblick kam, da sie wie ein inbrünstig und flehentlich hervortretender Gesang des Bläserchores stark und demütig zur Herrschaft gelangten. Das haltlos Drängende, das Wogende, Irrende und Entgleitende war verstummt und besiegt, und in unbeirrbar einfachem Rhythmus erscholl dieser zerknirschte und kindlich betende Choral. Mit einer Art von Kirchenschluss endete er. Eine Fermate kam und eine Stille. Und siehe, plötzlich war, ganz leise, in einer Klangfarbe von mattem Silber das erste Motiv wieder da, diese armselige Erfindung, diese dumme oder geheimnisvolle Figur, dieses süße, schmerzliche Hinsinken von einer Tonart in die andere. Da entstand ein ungeheurer Aufruhr und wild erregte Geschäftigkeit, beherrscht von fanfarenartigen Akzenten, Ausdrücken einer wilden Entschlossenheit. Was geschah? Was war in Vorbereitung? Es scholl wie Hörner, die zum Aufbruch riefen. Und dann trat etwas ein wie Sammlung und Konzentration. Festere Rhythmen fügten sich zusammen und eine neue Figur setzte ein. Eine kecke Improvisation, eine Art Jagdlied, unternehmend und stürmisch. Aber es war nicht fröhlich. Es war im Innersten voll verzweifelten Übermuts. Die Signale, die darein tönten, waren gleich Angstrufen. Und immer wieder war zwischen allem in verzerrten und bizarren Harmonien, quälend, irrselig und süß, das Motiv, jenes erste, rätselhafte Motiv zu vernehmen. Und nun begann ein unaufhaltsamer Wechsel von Begebenheiten, deren Sinn und Wesen nicht zu erraten war, eine Flucht von Abenteuern des Klanges, des Rhythmus und der Harmonie, über die Hanno nicht Herr war, sondern die sich unter seinen arbeitenden Fingern gestalteten und die er erlebte, ohne sie vorher zu kennen. Er saß, ein wenig über die Tasten gebeugt, mit getrennten Lippen und fernem, tiefem Blick, und sein braunes Haar bedeckte in weichen Locken seine Schläfen. Was geschah? Was wurde erlebt? Wurden hier furchtbare Hindernisse bewältigt? Drachen getötet, Felsen erklommen, Ströme durchschwommen, Flammen durchschritten? Und wie ein gellendes Lachen oder wie eine unbegreiflich selige Verheißung schlang sich das erste Motiv hindurch, dies nichtige Gebilde, dies Hinsinken von einer Tonart in die andere. Ja, es war, als reize es auf zu immer neuen, gewaltsamen Anstrengungen. Rasende Anläufe in Oktaven folgten ihm, die in Schreie ausklangen, und dann begann ein Aufschwellen, eine langsame, unaufhaltsame Steigerung, ein chromatisches Aufwärtsringen von wilder, unwiderstehlicher Sehnsucht, jäh unterbrochen durch plötzliche, erschreckende und aufstachelnde Pianissimi, die wie ein Weggleiten des Bodens unter den Füßen und wie ein Versinken in Begierde waren.